Hörgang MedUni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien. Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, teilen Sie ihn doch gerne mit KollegInnen oder FreundInnen. So helfen Sie uns, noch mehr Menschen zu erreichen.
Willkommen zu einer neuen Hörgangfolge aus dem größten Spital des Landes. Heute sprechen wir mit Professor Dr. Christoph Arnoldner, Leiter der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. Das heißt, wir sind zu Gast an der Medizinischen Universität Wien. Hallo.
Hallo.
Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Dr. Arnoldner ist Experte auf dem Gebiet der Otologie und der Schädelbasischirurgie. Gemeinsam mit seinem Team forscht er an neuen Therapien gegen den Hörverlust, unter anderem auch an einem Wirkstoff, dazu gleich später mehr, eine spannende Sache. Ein Wirkstoff, der bei akutem Hörsturz neue Hoffnung gibt, Anlass zur Hoffnung gibt. Noch einmal danke, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Herr Professor, Sie haben vor kurzem die Leitung der HNO-Klinik, fangen wir mal so an, die Leitung der HNO-Klinik an der MedUni Wien übernommen. Was sind die Schwerpunkte für die kommenden Jahre?
Also prinzipiell bin ich sehr froh, eine Klinik übernehmen zu dürfen, die sehr gut funktioniert, wo wir sehr breit die Patienten auf dem modernsten Stand versorgen können. Natürlich ist das etwas, was auch in Zukunft gewährleistet sein wird. Ganz wichtig ist mir allerdings, die Forschung zu fördern und da speziell jene Gebiete, die bis jetzt noch nicht den angemessenen Stellenwert haben, den sie vielleicht haben sollten. Zum Beispiel tut sich sehr viel momentan in der Forschung über chronische Rhinosinusitis, über Allergologie, aber auch im Bereich der Onkologie tut sich sehr viel mit den Immuntherapien. Und da versuchen wir vor allem durch Kooperationen mit anderen Kliniken hier die Forschung zu intensivieren.
Ihre Klinik hat ja eine lange Geschichte und zählt international zu den führenden Einrichtungen. Was macht die Wiener HNO-Klinik heute aus, sowohl in der Forschung als auch in der Versorgung der Patienten?
Also prinzipiell sind wir tatsächlich die älteste HNO-Klinik der Welt. Wenn wir heute auf der ganzen Welt reisen und auf Kongressen sind, sehr oft werden wir angesprochen darauf, aha, Wien, das war doch Adam Bollitzer und das war doch tatsächlich die erste HNO-Klinik. Und oft ist es dann so, gerade die Amerikaner wissen das dann oft besser als man selber. Also das ist etwas, worauf wir sehr stolz sind und wofür wir letztendlich bekannt sind. Aber wir können nicht nur aus der Vergangenheit leben. Wir haben ja zum Beispiel auch das erste mehrkanalige Cochlea-Implantat, also ein Gerät, mit dem wir wirklich das Sinnesorgan des Hörens wiederherstellen können, wurde in Wien eingesetzt. Wir sind eigentlich heute, und darauf sind wir sehr stolz, auf allen Bereichen der HNO-Heilkunde mit bei den besten Kliniken der Welt, was die Patientenversorgung, aber auch immer mehr, was die Forschung betrifft.
Gleich nebenan, also Tür an Tür quasi, liegt das Christian-Doppler-Labor für Inner Ear Research, also Innenohrforschung. Sie haben es gegründet. Was war die Motivation dahinter?
Naja, Hören ist ein ganz wichtiges Sinnesorgan. Hörstörungen nehmen massiv zu. Es gibt weltweit ca. 1,5 Milliarden Menschen, die an einer Hörstörung leiden. Das ist ungefähr so viel wie Menschen, die am Bluthochdruck leiden. Gleichzeitig gibt es aber bis heute, während es über 500 Präparate gibt gegen Bluthochdruck, gibt es kein einziges zugelassenes Medikament gegen Hörstörungen oder anders gesagt, um das Hören wiederherzustellen. Und das ist eine wahnsinnige Diskrepanz und es ist wahnsinnig unzufriedenstellend oft, wenn wir Patienten haben, die einen Hörsturz haben, die unter Tinnitus leiden und wir müssen den Patientinnen sagen, naja, wir wissen eigentlich gar nicht genau, was in ihrem Innenohr passiert. Also letztendlich basierend auf den tollen Ergebnissen mit Cochlea-Implantaten, wo wir Hören wiederherstellen können, wollen wir unserem Christian-Doppler-Labor besser verstehen, welche Vorgänge im Innenohr passieren, wenn die Patienten Hörverlust haben. Wir wollen die Grundlagen verstehen und wir wollen letztendlich auch, und das ist der translationale Ansatz, also der Ansatz vom Labor zum Krankenbett, wir wollen auch neue Medikamente erforschen und finden, um unseren Patientinnen endlich etwas anbieten zu können. Und diese große Diskrepanz zwischen häufiges Problem und wenig anzubieten, das motiviert uns natürlich sehr und da sind wir ganz mit sehr viel Elan dabei, das in naher Zukunft tatsächlich zu ändern und voranzukriegen.
Wir haben eingangs, habe ich erwähnt, den neuen Wirkstoff mit dem für mich noch etwas mysteriösen Namen AC-102. Lassen Sie uns kurz darüber sprechen, was genau ist das und wie wirkt er direkt im Innenohr?
Ja, also wie gesagt, wir haben heute kein Medikament, das zugelassen ist bei Hörstörungen. Wir geben zwar Cortison, aber letztendlich ohne wirklich harte Daten dafür zu haben. Und vor mittlerweile schon fast 10 Jahren ist eine ganz kleine Pharmafirma aus Deutschland, ein Spin-off der Charité, auf uns zugekommen und hat gesagt, wir haben da etwas. Und die hatten damals gehört, damals war es noch ein FWF-Labor, dass wir eben im Tiermodell uns das Hören ansehen und das Cochlea-Implantat nachahmen können. Und die haben uns gebeten, uns deren neuen Wirkstoff anzuschauen, dieses kryptisch klingende AC-102. Und seitdem sind viele Jahre vergangen, viele, viele Studien sind passiert und dieser Wirkstoff, das ist ein Pyridoindol, das ist letztendlich eine chemische Verbindung, von der man gar nicht so viel weiß. Man glaubt, dass sie auch bei gewissen neurologischen Erkrankungen helfen könnte. Aber dieser Wirkstoff, den haben wir letztendlich in den letzten Jahren von der Zellkultur, also von der Petrischale über ein Kleintiermodell, über ein Großtiermodell und jetzt über eine Phase 1-Studie tatsächlich auch in eine Phase 2-Studie gebracht. Das heißt, jetzt wird das tatsächlich dieser Wirkstoff an Patienten getestet, die einen akuten Hörsturz haben. Das ist noch verblindet, das ist eine große Multicenter-Studie in vielen Ländern Europas, aber das, was wir im Tiermodell bis jetzt gesehen haben, ist wirklich unvergleichbar mit allem, was wir bis jetzt kannten. Und wir sind deswegen großer Hoffnung, dass dieses Medikament tatsächlich nicht nur in die Klinik kommt, sondern die Landschaft für uns HNO-Ärzte, was das die Therapieoptionen betrifft, nachhaltig verändern könnte.
Früher galt ja der Spruch, mehr hilft auch mehr. Davon ist man ja mittlerweile lange weg. Worin unterscheidet sich dieser neue Wirkstoff, dieser neue Ansatz vielleicht für eine Therapie von der bisherigen Standardtherapie mit Cortison?
Also die bisherige Standardtherapie, Sie haben das vollkommen richtig gesagt, man hat geglaubt, mehr ist mehr und wir HNO-Ärzte haben jahrzehntelang ganz astronomisch hohe Dosen Cortison gegeben bei Hörsturz, bei Tinnitus und mussten aber letztendlich sehen, dass die Ergebnisse oft bescheiden waren. Cortison ist ein tolles Medikament, ist letztendlich ein körpereigenes Hormon, das sehr gut entzündungshemmend wirkt, aber das nicht oder das keinen positiven Effekt auf die Nervenzellen und die Nervenfasern hat. Und darin unterscheidet sich das neue Medikament ganz, ganz stark. Also dieses AC-102, und das haben wir, wie gesagt, in verschiedenen Stadien der Forschung gesehen, in der Petrischale, im Kleintier, im Großtier, wirkt nicht nur entzündungshemmend, sondern schützt tatsächlich auch die Nerven. Und ganz konkret geht es darum, wir wissen heute, Hörverlust hat sehr viel damit zu tun, zum einen, dass die Haarzellen, also diese feinen Sinneszellen im Innenohr, nur Mikrometer groß, von denen wir etwa 13.000 bei der Geburt haben, die aber dann, wenn wir sie schädigen, nicht nachwachsen. Und diese feinen Haarzellen können wir mit dem Medikament AC-102 schützen und speziell den Übergang Haarzelle zu Nervenfasern. Das nennt man Ribbon-Synapse, also eine Nervenverbindung. Und bis jetzt haben wir eigentlich mit keinem Medikament je sehen können, dass wir verglichen mit einer Scheinmedikation oder mit gar keiner Medikation diese Synapsen schützen können. Und das gibt uns diesen großen Anlass zur Hoffnung. Also nicht nur entzündungshemmend wie Cortison, sondern tatsächlich auch schützend auf die Nervenzellen und auf die Synapsen. Und das wirkt sich eben tatsächlich aus, was den Hörverlust und die Regeneration betrifft.
Wie genau trägt dieser Wirkstoff dazu bei, AC-102, das Restgehör zu erhalten?
Ja, also das ist ein gutes Stichwort, Restgehör erhalten. Wir implantieren heute Cochlea-Implantate bei Patienten, die nicht mehr hören und wo die Hörgeräte nicht mehr wirken. Das ist völlig klar. Taube Menschen bekommen Cochlea-Implantate und hören damit wieder sehr gut. Aber in den letzten Jahren, aufgrund der großen Erfolge mit den Cochlea-Implantaten, hat sich gezeigt, dass diese auch helfen für Patienten, die noch ein Restgehör haben. Das heißt, wir inserieren eine Elektrode in die Schnecke und möchten, obwohl wir diesen heiligen Raum des Innenohrs eröffnen und wo wir wissen, normalerweise wird man taub, wenn man diesen Raum eröffnet, wollen dieses Restgehör erhalten, weil wir wissen, der Patient profitiert davon. Wenn er nachher Restgehör erhalten hat und ein Cochlea-Implantat hat, ist das besser als das Cochlea-Implantat allein. Das heißt, wir müssen an den Techniken arbeiten, wie wir dieses Restgehör erhalten können. Dazu zählen natürlich ganz feine chirurgische Techniken, wo wir die Schnecke ganz vorsichtig öffnen, wo wir ganz atraumatische Elektroden in die Schnecke einschieben, aber auch, wo wir Substanzen verabreichen, die die Innenohrstrukturen schützen. Und da kommt eben SE102 ins Spiel. Es wirkt antiinflammatorisch, das heißt, es bremst diese Entzündungsreaktion unweigerlich. Wenn wir einen Fremdkörper ins Innenohr einführen, kommt eine Entzündung zustande, aber es erhöht den ATP-Gehalt in den Zellen. Das heißt, die Zellen sind energiereicher, werden dadurch geschützt und letztendlich auch werden diese Übergänge, Haarzelle, Nervenfasern, die Synapsen geschützt. Letztendlich über Mechanismen, die wir noch gar nicht ganz genau kennen, aber wir wissen, es funktioniert im Kleintier, im Großtier und hoffentlich wissen wir auch bald, dass es im Menschen funktioniert.
Welche Schritte stehen jetzt als nächstes an?
Also die Phase 1-Studie ist abgeschlossen. Wir wissen, dieses neue Medikament ist gut verträglich. Momentan läuft die Phase 2-Studie an Hörsturzpatienten. Die wird hoffentlich Ende des Jahres abgeschlossen. Und wenn diese Ergebnisse positiv sind, dann wird zum einen eine Phase 3-Studie folgen, als auch wird dieses neue Medikament bei anderen Indikationen geprüft werden, zum Beispiel eben auch, um das Restgehör bei der Cochlea-Implantation zu schützen.
Der Wirkstoff wurde jahrelang beforscht. Ein zentrales Ziel Ihres Labors ist die translationale Forschung, also der Übergang von der Grundlagenforschung in die Praxis. Können Sie uns erklären, warum dieser Ansatz so wichtig ist?
Naja, prinzipiell ist da der translationale Aspekt, also vom Benchside to Bed, ist natürlich das, was für uns als forschende Kliniker oder Clinician Scientists natürlich unsere Stärke ist und sein muss. Also wir leben eigentlich dafür, dass wir die Patienten, die wir am Vormittag operieren und in der Ambulanz behandeln, durch unsere Forschung, die meist am Nachmittag oder am Abend stattfinden, tatsächlich helfen können. Und gerade in der HNO-Heilkunde ist es so, dass wir aufgrund vielleicht der Größe des Faches per se, wir sind ja kein jetzt ganz zentrales Fach, wir werden oft als auch Orchideenfach bezeichnet, zum anderen auch aufgrund der Größe mit den Strukturen, mit denen wir uns beschäftigen, dass viele Vorgänge, die wirklich ein prävalentes Problem sind, zum Beispiel Hörstörungen, zum Beispiel Tinnitus, aber auch Verlust des Riechsinnes oder Allergien, dass wir diese Vorgänge noch nicht zufriedenstellend verstehen. Und deswegen translationale Forschung. Wir sind Kliniker, wir wissen, was das Problem ist und schauen uns das ganz gezielt in unserer Forschung an und tun alles, um diese Ergebnisse auch wirklich rasch in die Klinik zu bekommen.
Seit dem Vorjahr tauchen auch immer mehr Studien auf, dass die Gentherapie ein Ansatz sein kann, ein Therapieansatz bei Hörverlust. Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Welche Fälle sind da betroffen? Ja, wie realistisch ist da der Einsatz in der Zukunft?
Also das ist ein ganz spannendes Thema. Tatsächlich ist es so, dass wir bis vor kurzem bei Patienten mit Hörsturz lediglich eine bildgebende Verfahren gemacht haben, Computertomographie, MR-Tomographie und nur bei ausgewählten Fällen tatsächlich der genetische Hintergrund angeschaut wurde. Heute zählt, und das ist ein absoluter Schwerpunkt für die Klinik der nächsten und auch für die nächsten Jahre, zählt die Ergründung des genetischen Hintergrundes absolut zu den Standarduntersuchungen. Wir versuchen das gerade wirklich auch zu etablieren, weil wir wissen, dieser genetische Hintergrund spielt eine ganz große Rolle und Hörverlust ist nicht gleich Hörverlust. Und ganz konkret ist es so, dass vor etwas mehr als einem Jahr die ersten Kinder mit einer ganz speziellen Form der Hörstörung, einer sogenannten Otoferlin-Taubheit, tatsächlich schon eine Gentherapie bekommen haben und auch hören. Und nur ganz kurz, was kann man sich darunter vorstellen? Es sind Kinder, die taub geboren werden, die normale Innenohren haben, normale Haarzellen, aber ein einziges Protein fehlt diesen Haarzellen. Und dieses fehlende Protein macht, dass der Transmitter, also der Botenstoff, der sozusagen ausgeschüttet werden muss, damit wir wirklich hören, nicht ausgeschüttet wird. Und nun ist es so, dass wir diesen Kindern, und ich durfte vor einem Monat bei dem ersten Operation in Mitteleuropa, in Tübingen war das wirklich dabei sein, diesen Kindern wird ein Virus ins Ohr gespritzt, ein adeno-assoziierter Virus, also AAV. Und dieser harmlose Virus trägt die genetische Information ins Innenohr, weil wir wissen, es ist ein speziell designter Virus, der befällt diese Haarzellen und bringt sozusagen die fehlende genetische Information in die Haarzellen des Innenohrs. Und mit dieser Information, die die Haarzellen nun haben, wird der Transmitter wieder ausgeschüttet und tatsächlich die Kinder hören. Und sie hören eben ohne einem Cochlea-Implantat. Und das ist was ganz, ganz Spannendes. Und bald werden wir auch das erste Kind aus Wien auf diese Art therapieren und hoffentlich auch sehr erfolgreich.
Und all diese Forschungserfolge wären ohne Tiermodell nicht möglich. Jetzt stellt man sich immer die weiße Laborratte vor, aber es gibt auch andere Tiermodelle, die sich in der Forschung etabliert haben. Das Minipig-Modell ist hier anzuführen. Welchen Vorteil bietet es?
Also prinzipiell leider ohne Tierforschung geht es nicht. Das Innenohr ist zu klein, es ist zu vulnerabel. In dem Moment, wo wir es eröffnen bei einem Menschen, ist derjenige taub. Also das ist leider so. Und dann versuchen wir natürlich prinzipiell immer besonders schonend hier zu agieren. Wir haben Kleintiermodelle, Nagetiere, wo wir Versuche machen. Aber es gibt eine Lücke zwischen Kleintiermodell und Mensch. Und diese Lücke wird in vielen Ländern durch Primatenforschung geschlossen. Also Forschung an Affen, die gibt es in Österreich nicht. Gibt es auch viele ethische Bedenken. Es ist sehr teuer und so weiter. Aber wir wissen, das Schwein hat ein Innenohr, das dieselben Dimensionen wie jenes des Menschen hat, ist viel billiger als der Primat und ist auch eigentlich näher dem Menschen als der Primat. Und dieses Schwein haben wir tatsächlich in Wien etabliert als Großtiermodell, um eben diesen translationalen Aspekt vom Kleintier über das Schwein in den Menschen verfolgen zu können. Und das ist etwas, worauf wir sehr stolz sind. Und nur so gelingt es letztendlich, die Forschung voranzutreiben.
Denkt man an Volkskrankheiten, denkt man in erster Linie an Kreuzschmerzen oder Knieschmerzen oder Diabetes vielleicht noch, Adipositas als kommende Volkskrankheit. An Hörverlust denkt man wahrscheinlich weniger, aber genau das prognostiziert die WHO, nämlich einen massiven Anstieg von Menschen mit Hörverlust weltweit um 50%. Und da reden wir von fast 500 Millionen Menschen, die derzeit bereits an einem Hörverlust leiden, weltweit natürlich. Jetzt die Frage, wir werden immer älter, aber erklärt es das schon?
Nein, das allein erklärt es nicht. Es ist ein Faktor, weil eben diese Haarzellen nicht nachwachsen, aber viel wichtiger ist der Faktor des Freizeitverhaltens der Menschen. Es ist total populär, ständig Kopfhörer zu haben, laute Musik zu hören, zu lauten Konzerten, zu lauten Clubs zu gehen. Und gerade leider der Jugend ist nicht bewusst, dass das, was wir in der Jugend oder auch später verlieren an Haarzellen und an Hörverlust uns aneignen, dass das nicht wiederkommt. Und das ist letztendlich das größte Problem.
Kann man da gesellschaftspolitisch gegensteuern in irgendeiner Weise? Mir fiele jetzt nicht wirklich etwas ein, weil das ist einfach ein Trend, der da ist.
Ja, schwierig, aber die Aufklärung ist natürlich ganz wesentlich. Daran arbeiten wir. Wir versuchen, den Menschen klarzumachen, dass das kein unerschöpfliches Gut ist, das Gut hören. Letztendlich trägt schon auch die Regulatorien der Gesetzgeber dazu bei. Es sind zum Beispiel die Geräte heutzutage müssen bei 85 Dezibel abriegeln und man kann sie nur lauter stellen, wenn man das aktiv macht. Das sind kleine Faktoren, die schon dazu helfen. Oder es gibt das Arbeitsinspektorat, die AUVA, die genau kontrolliert, wie laut Arbeitsplätze sind. Aber es sind letztendlich nur kleine Tropfen auf den heißen Stein sozusagen.
Und die berühmte, berüchtigte Eigenverantwortung kommt halt auch dazu.
Absolut, die ist ganz wichtig.
Sie arbeiten in Ihrer Forschung mit Partnern aus Wissenschaft, klar, und aber auch aus Industrie zusammen mit einem führenden Anbieter für Hörimplantate zum Beispiel. Welche Rolle spielen solche Kooperationen mit der Wirtschaft für Ihre Forschung?
Naja, Forschung ist teuer letztendlich. Krankheit ist noch teurer, aber wir brauchen Forschung und wir brauchen Mittel. Und letztendlich Partner aus den Universitäten, aber auch aus der Industrie sind ganz wesentlich, um unsere Forschung voranzutreiben. Es geht nur so, es sind trotzdem ganz strenge Prozesse, welche Forschung gemacht werden kann. Es gibt immer Review-Prozesse, aber wir brauchen gute Partner und das ist ein wesentlicher Punkt letztendlich der modernen Forschung.
Abschließend gefragt, wo sehen Sie persönlich das größte Potenzial in der Behandlung von Hörstörungen? Eher in den technischen Implantaten, in der medikamentösen Therapie oder ja, in genetischen Modifikationen?
Naja, das ist eine sehr gute Frage. Die Zukunft wird wohl eine Kombination sein. Das heißt, wir werden weiterhin die Cochlea-Implantate brauchen, um vielen Patienten helfen zu können, um vielen tauben Patienten das Hören wiedergeben zu können. Aber es wird ausgesuchte genetische Formen der Schwierigkeit geben, wo die Gentherapie eine große Rolle spielen wird. Und es wird letztendlich auch eine Kombination geben. Es wird so sein, dass wir die Patienten, die trotz optimalen Cochlea-Implantaten nicht optimal hören, werden wir mit Hilfe von Gentherapie helfen können, mit den Implantaten besser zu hören. Also ich glaube, die Zukunft ist eine Kombination von all diesen Komponenten.
Und jetzt verraten wir noch, was AC-102 heißt.
AC steht für AudioCure, das ist die Firma hinter dem Wirkstoff und 102 war einfach einer der Kandidaten und der aussichtsreichste.
Sagt Christoph Arnoldner, danke für die Einblicke in Ihre Forschung und Entwicklungen auf dem Gebiet der Innenohrmedizin. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Team weiterhin viel Erfolg und danke für Ihre Zeit.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das war der Hörgang Med Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien. Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann helfen Sie uns, mehr Menschen zu erreichen, indem Sie sie weiterempfehlen oder eine Bewertung schreiben. Vielen Dank.